Ich wünsche einen wunderschönen guten Morgen oder je nachdem, wann ihr diese Predigt anhört, mittags, abends, nachts, keine Ahnung, wie auch immer. Wunderschönen guten Tag, liebe FEG Goch und alle anderen Zuhörer, die auf diese Predigt stoßen. Ich bin Jonathan Zimmermann, ich bin 26 Jahre alt und zurzeit als Schulsozialarbeiter in einer Förderschule tätig. Über das Sommerlager Niederrhein habe ich erstmals Menschen aus der Gemeinde in Goch kennengelernt. Und in den letzten Jahren durfte ich über die Silvestertage immer wieder eure Gastfreundschaft in eurem Gemeindehaus genießen. Es waren echt wunderschöne Tage, die wir hier mit den Mitarbeitern des Sommerlagers Jahr für Jahr erleben durften. Und ihr als Gemeinde habt das möglich gemacht. Dafür möchte ich nochmal ganz herzlich Danke sagen, dass wir eure Räume nutzen durften. Heute würde eigentlich unsere Crossword-Silvester-Freizeit in eurem Haus wieder anfangen, aber aus den allseits bekannten Gründen müssen wir in diesem Jahr leider darauf verzichten. Das ganze Jahr hat uns eine ganze Menge abgefordert, jetzt eben diese traurige Absage, aber generell die Folgen von Verzicht, von Ängsten, von Unsicherheit und Inkonstanz waren immer wieder zu spüren. Und in diesem Kontext finde ich die Jahreslosung, die für dieses Jahr ausgesucht worden ist, besonders herausfordernd. Für dieses Jahr 2020 hieß die Jahreslosung: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich finde, dieses Jahr war ein wunderbares Trainingsfeld, um das eigene Vertrauen und den Glauben auf Gottes Unterstützung und Nähe auf die Probe zu stellen und zu erweitern. Die Frage war immer wieder: Wenn alles auseinanderfällt, glaubst du, dass Gott bei dir ist? Und wenn nicht, dann bitte ihn darum. Der Mann, der in der Bibel diesen Satz ausspricht, der diese Jahreslosung quasi in den Mund nimmt, musste seit der Geburt seines Sohnes miterleben, wie dieser von einem Dämon beherrscht wurde. Und in seiner ganzen Verzweiflung ruft er Jesus zu: Ich glaube, hilf meinem Unglauben. In ihm war noch ein Teil, das noch nicht überzeugt war, dass Gott wirklich helfen kann. Aber irgendwo wusste er, dass Gott diese seine Bitte erhört und in seiner Barmherzigkeit auch erhören will. Und dieses Trainingsfeld, in dem wir uns gerade befinden, wird auch noch weitergehen. Und da dürfen wir weiter unseren Glauben auf die Probe stellen. Aber wir gehen jetzt auch in ein neues Jahr. Und zu dem neuen Jahr wurde eine weitere Jahreslosung ausgesucht. Und die steht in Lukas 6, Vers 36. Da heißt es: Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ja, Barmherzigkeit, das ist ein wunderschönes Schlagwort. Viele Menschen hier würden sie als eine absolut erstrebenswerte und schöne Tugend betrachten. Denn wer barmherzig ist, hilft anderen, die sich nicht selbst helfen können. Ist doch eine gute Sache, hier und da mal anderen was Gutes zu tun. Vielleicht springt für mich ja auch noch was dabei heraus. Und wenn nicht, dann habe ich immerhin das gute Gefühl, etwas Gutes getan zu haben. Also habe ich mir selbst dadurch ja etwas Gutes getan. Wenn wir uns aber mal den Kontext von Lukas 6, Vers 36 in dieser Jahreslosung anschauen, autsch, da geraten wir mit dieser weltlichen und im Grunde genommen egoistischen Anschauung von Barmherzigkeit schnell ins Schleudern. Denn was Jesus dazu sagt, wie konkret Barmherzigkeit aussieht, das klingt außerordentlich unegoistisch. Es klingt eher ziemlich abgehoben. Es klingt unmöglich zur Umsetzung und nach einer unzumutbaren Haltung für einen normalen, ordentlichen Menschen in unserer Gesellschaft, der Jesus nicht kennt. Was meine ich damit? Ich lese es mal vor. Lukas Kapitel 6, ab Vers 20 fange ich an. Der Kontext ist noch ein bisschen größer. Das ist die eine Version von der Bergpredigt im Lukas-Evangelium. Etwas gekürzt und mit ein paar anderen Schwerpunkten. Aber es gehört alles irgendwie mit dazu. Ich lese ab Vers 20. Lukas 6, Vers 20. Erstmal bis 26, dann sage ich kurz was dazu und dann weiter bis 38. Und er, also das ist Jesus, erhob seine Augen zu seinen Jüngern und sprach: Glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Glückselig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Glückselig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden und wenn sie euch absondern und schmähen und euren Namen als böse verwerfen, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jenem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel. Und ebenso taten ihre Väter den Propheten. Aber wehe euch Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin. Wehe euch, die ihr voll seid, denn ihr werdet hungern. Wehe euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Wehe, wenn alle Menschen gut von euch reden, denn ebenso taten ihre Väter den falschen Propheten. Man könnte jetzt über diese Verse eine eigene Predigt halten. Ich sage jetzt nur kurz etwas dazu, kurz als Zusammenfassung. Menschen werden hier mit göttlichen Zusagen ermutigt. Arme Menschen, hungrige Menschen, weinende Menschen und solche, die um Jesus willen verfolgt werden, die zu Jesus stehen und deswegen Gegenwind, heftigen Gegenwind erleiden müssen. Dagegen werden hier in diesem Abschnitt selbstgerechte Menschen für ihre Haltung scharf kritisiert. Ihnen gilt ein Wehe euch, wenn sie so weitermachen und sich in Denken und Handeln über andere stellen. Ich habe vorhin schon kurz von Menschen gesprochen, die überall ihren eigenen Vorteil suchen. Und von solchen Menschen gibt es auf dieser Welt leider nicht wenige. Wobei ich natürlich zuallererst bei mir selbst gucken muss, ob sich solche Tendenzen bei mir eingeschlichen haben. Was nun im Bibeltext weiter folgt, ist eine Reihe von konkreten Aufforderungen Jesu. Ich lese weiter und wir hören, wie sich Jesus das Thema Barmherzigkeit in der Praxis vorstellt. Lukas 6, weiter ab Vers 27 bis 38. Aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, segnet die euch fluchen, betet für die, die euch beleidigen. Dem, der dich auf die Backe schlägt, biete auch die andere dar, und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Untergewand nicht. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, tut ihnen ebenso. Und wenn ihr liebt, die euch lieben, was für ein Dank habt ihr, denn auch die Sünder lieben, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, was für ein Dank habt ihr, auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen Leid, von denen ihr wieder zu empfangen hofft, was für ein Dank habt ihr, auch Sünder leihen Sündern, damit sie das Gleiche wieder empfangen. Doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leiht, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, und richtet nicht, und ihr werdet nicht gerichtet werden. Und verurteilt nicht, und ihr werdet nicht verurteilt werden. Lasst los, und ihr werdet losgelassen werden. Gebt, und es wird euch gegeben werden. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Also in dem ganzen Kontext von unserer Jahreslosung Lukas 6, 36, werden wir nicht nur dazu aufgefordert, barmherzig zu sein, so wie der Vater barmherzig ist, wir sollen außerdem unsere Feinde lieben, unseren Hassern Gutes tun, die segnen, die uns verfluchen, uns schlagen, die Wange hinhalten, von Dieben nichts zurückfordern, sondern ihnen freiwillig doch mehr geben, Bittenden ihre Bitte erfüllen, Menschen so behandeln, wie wir behandelt werden wollen, Dinge verleihen, ohne sie zurückzufordern, andere nicht verurteilen und richten, sondern sie freisprechen. Und dann lesen wir in Vers 36 selbst noch den Maßstab, wie sehr wir barmherzig sein sollen. Und zwar genauso wie der Vater, also wie Gott selbst. Boah, das finde ich krass. Wer von euch hat denn jetzt auf der Stelle Lust, sich sofort und unbegrenzt an all diese Aufforderungen zu halten? Und wer von euch mag solche Imperative, die uns vorschreiben, wie wir das Leben führen sollen und uns dabei sogar noch vollkommen überfordern. Also ich denke, dass wir die ganze Tragweite dieser Aufforderungen besser verstehen, wenn wir uns kurz darüber Gedanken machen, wer diese Dinge von uns fordert. Gott selbst, der in Jesus diese Verse übermittelt. Er ist unser Vater und er ist der Maßstabgeber unserer Barmherzigkeit. Wir sollen so barmherzig sein, wie er barmherzig ist. Und das tiefste Wesen unseres Gottes ist neben der Liebe die Barmherzigkeit. Er, der überwältigend große Gott, der Welt und Menschen geschaffen hat, er ist von seinem Wesen her Barmherzigkeit. Wie sehen wir das? Also woher können wir das wissen? Zunächst finden wir in der ganzen Bibel eine große Anzahl von Bibelversen, die Gott als barmherzig darstellen. Es gibt eine Liedzeile bzw. einen Vers, der fast genau in dieser Form, nach meiner Zählung 6-mal und dann 2 weitere Mal leicht verändert vorkommt. Vielleicht noch öfter, vielleicht habe ich auch einiges übersehen. Aber in diesem Vers heißt es, Gott ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Gott ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Die Israeliten der damaligen Zeit, die wussten von Gottes Barmherzigkeit, auch wenn es mit ihnen nicht so viel gemacht hat. Gott selbst stellt sich mit diesen Worten vor, die ich gerade auch nochmal wiederholt habe. Das Volk Israel hatte diese Barmherzigkeit auch in vollem Umfang immer wieder nötig. Und dadurch, dass Gott dem Volk barmherzig war, können wir sehen, dass diese Eigenschaft echt krass groß bei Gott vorhanden ist. Denn es wurde echt auf die Probe gestellt, nachdem Gott sich für dieses Volk entschieden hatte, befreite er es mit mächtiger Hand aus der Gefangenschaft. Er tat Wunder über Wunder für dieses Volk. Er beschützte es und schenkte ihm ein wunderschönes Land, das nichts mehr zu wünschen übrig lässt. Ja, und die Reaktion des Volkes war immer nur kurz von Dankbarkeit und Gotteslob geprägt. Sobald es ihnen wieder gut ging, ließen sie ihren Retter und Vater links liegen und taten, was sie wollten. Gott versuchte es lange Zeit im Guten. Er sandte dem Volk seine Propheten, um es an seine Liebe zu erinnern und um es davor zu warnen, was dem Volk passieren wird, wenn sie weiter ihren gottlosen Weg gehen würden. Doch immer wieder stellt sich das Volk taub. Sie verhielten sich immer wieder wie Gottesfeinde, wie Menschen, die Gott nicht kennen. Und immer wieder unternimmt Gott einen neuen Anlauf. Unermüdlich bleibt er an seinem Volk dran. Aber es half alles nichts. Die Menschen waren zu verstockt und selbstbezogen. Gott musste sie dafür sogar ins Exil schicken. Aber er tat es schweren Herzens. Und er war voll des Wunsches, sie wieder zu begnadigen. Das zeigen einige Bibelverse deutlich. Ich lese jetzt mal einen davon vor. Und da steht in Jeremia 31, Vers 20, der zeigt das besonders. Da fragt Gott sich selbst, oder es ist eine Aussage Gottes, die er durch Jeremia an den Menschen weitergibt, wo es heißt, ist mir Ephraim, also das Volk Israel ist gemeint, ein teurer Sohn oder ein Kind, an dem ich Freude habe? Denn so oft ich auch gegen ihn geredet habe, muss ich doch immer wieder an ihn denken. Darum ist mein Innerstes um ihn erregt. Ich muss mich über ihn erbarmen, spricht der Herr. In diesem Vers kommt ziemlich deutlich so Gottes Herzenswunsch zum Vorschein, wie sehr er das Volk liebt. Er muss es bestrafen, weil er ist ein gerechter Gott und alles, was nicht gerecht und fehlerlos ist, kann vor Gott nicht bestehen und bekommt seine Strafe. Bekommt die Folgen zu spüren, genauer gesagt. Strafe klingt immer so hart. Wer sich gegen Gott entscheidet und seinen eigenen Weg geht, hat logischerweise Gott nicht an seiner Seite und dann sind die Konsequenzen dafür ja, nun mal irgendwie logisch und unumgänglich. Deswegen, Gott bestraft das Volk als gerechter Gott. Und in dem Vers merken wir, dass er darüber nicht glücklich ist, dass sein Innerstes erregt ist. Er bietet dem Volk Vergebung an. Wenn es diese aber nicht annimmt, dann kann Gott bei aller Wehmut nichts dagegen machen. Das Volk entscheidet sich dagegen. Also entschied sich der zutiefst barmherzige und mitleidende Gott, einen ganz anderen Weg einzuschlagen. Dieser Weg kann nicht nur dem Volk Israel Rettung bringen, sondern allen Menschen. Er selbst trägt die Strafe, die er schweren Herzens all denen auferlegen muss, die sich gegen ihn wenden. Eben neben dem Volk Israel auch alle Menschen der Erde. Wir alle gehen immer wieder unsere eigenen Wege. Wir alle denken immer wieder egoistisch und sagen, Gott, nee, ich will lieber meinen eigenen Weg gehen, meine eigenen Entscheidungen treffen. Tja. Aber Gott wollte uns nicht in der Bestrafung ewig sehen. Er wollte sich bei uns haben. Er wollte uns nahe sein. Und deswegen wurde er Mensch in Jesus. Weihnachten. Jesus selbst lud in seinem Leben keinerlei Schuld auf sich und starb dennoch am Kreuz und musste es dort erleiden, vom Vater getrennt zu sein. Und das ist das Schlimmste, was er hätte erleiden können. Und genau das wäre die Folge von jedem, für jeden von uns, wenn wir uns gegen Gott wenden. Aber es war die einzige Lösung. Diese Strafe, die gegen uns nun mal im Raum steht, jemand muss sie auf sich nehmen, wenn wir sie nicht selber tragen sollen. Ja, Gott will uns barmherzig sein, aber wenn wir uns dagegen stellen, dann schlägt seine Rettungsaktion fehl. Wenn wir aber daran glauben und für uns persönlich annehmen, dass Jesus diesen Weg am Kreuz für unsere, für meine eigene Schuld gegangen ist, dann werden wir aus unserer Schuld entlassen und freigesprochen. Dann dürfen wir bis in alle Ewigkeit ungehindert zum Vater kommen, der uns voller Liebe in seine Arme schließt. Auf diesen Augenblick hat er hingefiebert, dass seine geliebten Kinder freiwillig umkehren, ihre Schuld bekennen und zu ihm zurückkehren. Und ja, am Kreuz, diesem Geschehen am Kreuz, da wird Gottes große Barmherzigkeit ganz deutlich sichtbar. Er leidet für uns, weil er unser Bestes möchte. Und das, obwohl wir das nicht verdienen und uns absolut dagegen verhalten. Wir verhalten uns wie die Feinde Gottes, immer wieder neu. Aus diesem Blickwinkel lesen wir unsere Jahreslosung, inklusive ihres Kontextes, mit ganz anderen Augen. Gott ist unbegrenzt barmherzig. Die gesamte Bibel bezeugt davon. Und ja, Jesus, der diese Jahreslosung von sich gegeben hat, seid barmherzig, wie der Vater barmherzig ist, der zeigt diese Barmherzigkeit auch selbst. Das ist kein Schwätzer, der einfach nur gute Worte daherredet, sondern er tut es auch. Da ist eine schöne Geschichte in Lukas 7, 11 bis 17, das ist nur ein Kapitel später. Da trifft er vor der Stadt Nain einen Trauerzug. Gestorben ist der einzige Sohn einer Witwe. Und dann steht da in Vers 13, wörtlich übersetzt, und als der Herr sie sah, drehte es ihm die Eingeweide um vor Mitleid und sprach zu ihr, weine nicht. Sein ganzes Wesen ist die Barmherzigkeit. Er erbarmt sich über das Leid der Frau und erweckt ihren Sohn wieder zum Leben. In Kolosser 3, Vers 12 fordert Paulus die Leser genau dazu auf, auch hier wieder wörtlich übersetzt, zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, Eingeweide des Erbarmens. Güte, Demut, Milde, Langmut. Eingeweide des Erbarmens, wenn man das wörtlich jetzt übersetzt. Dazu zur Erklärung, wir kennen es vielleicht, wenn uns sprichwörtlich etwas schwer im Magen liegt oder uns die Stimmung auf den Magen schlägt. Etwas beschwert uns so sehr, dass es sogar körperlich spürbar werden kann. Kennt ihr vielleicht. Dagegen hat man bei schönen Gefühlen auch schon mal Schmetterlinge im Bauch. Schon im jüdischen Denken der damaligen Zeit, wie auch heute in diesen Sprichwörtern, die wir so austauschen, wird oft diese untere Magengegend so als Sitz oder Zentrum der Gefühlsregungen betrachtet. Dort schlägt sich so einiges nieder, was wir fühlen. Ob es nun tatsächlich in dieser Körperregion bei allen so ist oder nicht, im Kern unserer Empfindungen, genau dort, sollen wir das Erbarmen tragen, so wie Jesus es uns vormacht. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist, so wie Jesus barmherzig ist, der diese Barmherzigkeit Gottes in dieser Welt sichtbar macht. Und diese Barmherzigkeit nicht nur, und das ist mir ganz wichtig, weil das im Kontext steht und wir diesen Vers nicht rausreißen sollen. Barmherzigkeit nicht nur unseren Lieben und Freunden gegenüber, sondern sogar gegenüber unseren Feinden. Denn wahre Barmherzigkeit wird allen Menschen gegenüber gezeigt. Das ist die große Herausforderung dieses Abschnitts. Und wieder ist es Jesus, der uns diese Feindesliebe trotz größter Not und in größten Schmerzen vorlebt. Als er von den Soldaten ans Kreuz genagelt und aufgehängt wurde und sich viele aus dem Volk über ihn lustig machten, da rief er voller Erbarmen über diese Menschen seinem Vater im Himmel zu: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sein Erbarmen bezieht sich also nicht nur auf Situationen, in denen das Gegenüber hilfsbedürftig ist. Barmherzigkeit hat noch eine andere Komponente, die die Sünde betrifft. Obwohl wir als Menschen Gott gegenüber schuldig geworden sind und unsere eigenen egoistischen Wege gehen, wendet er sich uns liebevoll zu. Das heißt, Barmherzigkeit umfasst sowohl Hilfsbereitschaft als auch Vergebung. Das ist also die Barmherzigkeit Gottes und die geht bis ins Extrem. Gott ist den Menschen barmherzig, obwohl sie sich wie seine Feinde verhalten und obwohl sie sündig sind. Er ist aus Liebe barmherzig, wegen unserer unfassbar großen Hilfsbedürftigkeit. Wir selbst sind also von Gott außerordentlich reich beschenkt. Uns gilt seine grenzenlose Barmherzigkeit. Ohne seine Barmherzigkeit und Sündenvergebung wären wir verloren. Denn wir brauchen die Nähe zu Gott mehr als alles andere. Wäre er nicht barmherzig zu uns, müssten wir wegen all unserer Sünden in die ewige Trennung von Gott gebracht werden. Und das habe ich vorhin schon mal gesagt, das ist das Schlimmste, was uns passieren kann. Aber dir und mir wird vergeben. Dir und mir wird geholfen. Welch eine Freude, welch ein unverdientes Geschenk. Ja, wenn wir so reich beschenkt sind und mehr als genug haben im Überfluss, ja, dann können wir ja nun in dieser Freude und in der neuen Freiheit losgehen und andere auch mit tätiger Barmherzigkeit beschenken. Wir können ausräumen, was zwischen anderen Menschen und uns steht. Wir können ihnen ihre Fehler verzeihen. Wir können unsere Feinde lieben und ihnen von Herzen freundlich begegnen. Wir können es tun wie Jesus, denn er lebt ja in uns. Und mit seiner Liebe sind wir erfüllt. Aber seltsam. Irgendwie erwische ich mich doch relativ selten dabei, dass ich anderen unbegrenzt barmherzig bin. Und in der Gemeinde erlebe ich doch immer wieder Unversöhnlichkeit, Streit und Egoismus. Woran liegt denn das? Was hindert uns, was hindert mich denn daran, dieser Barmherzigkeit des Vaters nachzueifern? Und jetzt wird es hart für uns. Jetzt müssen wir ehrlich vor uns selbst werden. Und ich predige die nächsten Worte zuallererst mir selbst. Ich muss von mir selbst ehrlich werden und nach dem Balken in meinem eigenen Auge suchen, anstatt dem Splitter im Auge der anderen. Das steht übrigens nur ein paar Verse später, auch im Kontext grob von unserer Jahreslosung. Ich muss bei mir suchen, warum ich dieser Barmherzigkeit des Vaters nicht nacheifere. Denn diese Motive, aus denen wir anderen Menschen die tätige Barmherzigkeit verweigern, sind hässlich. Sie sind ausschließlich egoistisch. Und wir müssen diese Dinge ernst nehmen. Wir müssen darüber ins Gebet gehen und sie vor Gott bringen. Ihm gestehen, dass wir immer wieder versagen. Unser barmherziger Vater wird uns zuhören, und er möchte uns helfen, dieser hässlichen Dinge Herr zu werden. worum könnte es denn konkret gehen? Ich habe mal mir ein paar Sachen rausgesucht, auf zwei gehe ich näher ein. Als ersten Grund, der uns von tätiger Barmherzigkeit abhält, sehe ich den Stolz. Der Stolz. Jeder hat ihn, mehr oder weniger, bewusst oder unbewusst. Auch ich. Immer wieder hält man sich selbst für den, der im Grunde recht hat, der unfehlbar ist, der mit seiner eigenen Wahrnehmung der Welt und Erkenntnis über die Bibel anderen deutlich voraus ist. Ja, da kommen so Gedanken hoch wie zum Beispiel, puh, die anderen sind noch nicht so weit, die muss ich erst noch belehren, damit sie so verständig werden wie ich. Dann bräuchten sie nämlich keine Hilfe mehr, da bräuchte ich ihnen nicht mehr barmherzig sein. Oder vielleicht etwas anders geartet. Die anderen sind selber schuld, dass sie dahin geraten sind. Ich habe mir meinen Status selbst erarbeitet. Der andere soll nun seine eigenen Fehler spüren, die er in der Vergangenheit gemacht hat. Aus Stolz fehlender Barmherzigkeit könnte sich aber auch in diesem Gedanken ausdrücken. Meine Zeit ist viel zu wichtig, als dass ich sie für andere Menschen verschwende. Oder auch, ha, die Person, die hat aber diesen Fehler gemacht. Und bevor sie nicht dafür büßt, werde ich ihr nicht helfen. Diesen Fehler darf sie bloß nicht nochmal machen. Vorher bin ich ihr nicht barmherzig. In solchen Gedanken oder Empfindungen drückt sich der Stolz aus. Jesus selbst waren solche Gedanken fremd. Sein Innerstes, seine Eingeweide waren aus Erbarmen. Sein Wesen war die Barmherzigkeit. Er hat die Fehler der Menschen und die Unvollkommenheit der Menschen natürlich wahrgenommen. Aber er war sich nicht zu schade, ihnen trotzdem zu helfen. Er hatte seinen Stolz voll im Griff. Jetzt die Frage an dich und an mich. Woraus sind deine Eingeweide? Was ist dein Wesen? Ist es Stolz oder ist es die Barmherzigkeit? Ein weiterer Grund, weshalb Menschen anderen nicht barmherzig sind, könnte Angst sein. Angst. Zum Beispiel, der will mich nur ausnutzen. Das lasse ich mir nicht bieten. Wenn ich meinen kleinen Finger hinhalte, dann wird gleich der ganze Arm herangezogen. Ich habe Angst, aus der Nummer nicht mehr herauszukommen. Ich möchte anderen nicht helfen. Ich könnte ja dann, ja, meine eigene Bequemlichkeit nicht mehr nachgehen. Ich könnte gar keine Ruhe mehr finden. Oder vielleicht ein anderer Gedanke, wo Angst zugrunde liegt. Wenn ich der Person jetzt helfe, dann schaffe ich meine Einkäufe nicht mehr rechtzeitig. Der andere muss jetzt warten. Ich habe meinen Plan im Kopf. Das schaffe ich nicht alles. Dazu will ich euch und mir zurufen, wenn Gott selbst von seinem ganzen Wesen her Barmherzigkeit ist und dich dazu auffordert, barmherzig zu sein, dann darfst du ihm vertrauen, dass du nicht zu kurz kommst. Er wird dich reichlich beschenken mit dem, was du brauchst. Vielleicht nicht unbedingt mit dem, was du willst, aber er ist auch dir barmherzig. Er hat dich schon reich beschenkt. Und es heißt auch, wer Barmherzigkeit ausübt, dem wird Barmherzigkeit widerfahren. Ihr könnt gern noch selber weiterdenken, welche Dinge noch hinter dieser unbarmherzigen Haltung stecken könnten. Dinge wie Bequemlichkeit oder fehlendes Verständnis über die Größe der Barmherzigkeit Gottes. Oder vielleicht wie bei dem Priester im Gleichnis vom barmherzigen Samariter, die Gesetzlichkeit. Naja, da könnt ihr mal selbst überlegen, das ist eure Hausaufgabe. Und dann natürlich mal ehrlich mit euch selbst vor Gott gehen und sagen, hey, an welchen Stellen hakt's bei mir? Okay, zusammenfassend will ich nur noch sagen, Barmherzigkeit ist das Wesen Gottes. Durch seine Barmherzigkeit hat er die Beziehung zu uns Menschen möglich gemacht und wiederhergestellt. Und ohne seine Barmherzigkeit wären wir verloren. Ja, Selbstbarmherzigkeit zu leben, das bedeutet immer wieder eine Anstrengung. Ich muss über meinen eigenen Schatten springen und meinen eigenen Stolz bekämpfen oder meine Angst. Aber wenn ich Menschen gegenüber barmherzig bin, dann ermöglicht das eine gleichwertige Beziehung. Barmherzigkeit öffnet Türen. Dem Menschen, dem ich barmherzig war, zu dem habe ich dann eine Beziehung. Da kann eine Freundschaft entstehen oder, ja, auf jeden Fall wird Gott groß und Gottes Liebe zwischen den Menschen wird auch sichtbar. Gott möchte, dass wir einander und sogar unseren Feinden mit Barmherzigkeit begegnen. Er weiß, dass es uns freisetzt. Wir dürfen loslassen von unserem Stolz, von unseren eigenen Machtansprüchen. Der andere hat mir was Böses getan und das reibe ich mir jetzt unter die Nase. Ich habe diese Macht. Damit kann ich ihn immer wieder unter Kontrolle halten. Nein. Barmherzigkeit bedeutet, Macht loszulassen. Stattdessen werden wir demütig. Wir lernen durch die Barmherzigkeit, dass wir Gott vertrauen können, dass wir keine Angst zu haben brauchen, selbst zu kurz zu kommen. Denn wir sind von unserem großen Gott schon so überreich mit Barmherzigkeit beschenkt worden, dass wir auch im Überfluss davon weitergeben dürfen und sollen. Lasst uns im neuen Jahr alle auf unseren barmherzigen Gott schauen und anderen diese Barmherzigkeit weitergeben. Vielleicht bekommen wir dadurch ja die Chance, anderen von unserem barmherzigen Vater zu erzählen, so dass sie ihn auch kennenlernen können. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist.